Gleich geht's los mit Deutschland 33-45. Aber kurz vorweg, vielleicht hast du es ja schon bemerkt, im Podcast gibt es jetzt Werbung. Das mache ich, um die Geschichte auch in Zukunft erzählen zu können. Unabhängig, tief recherchiert und im Detail wie bisher. Auf Patreon bekommst du das alles für ein paar Euro ganz ohne Werbung, plus die gesammelten Skripte und exklusive Bonusfolgen. Wenn dir diese Art Geschichte zu erzählen wichtig ist, drück auf Pause, der Link zu Patreon steht in der Folgenbeschreibung. Hi und willkommen zu Deutschland 33-45. Mein Name ist Jonas Stephan. Am 12. Mai 2026 starb der Holocaust-Überlebende und beharrliche Zeitzeuge Albrecht Weinberg in Leer, Ostfriesland. Er wurde 101 Jahre alt. Über Albrechts außergewöhnlichen Einsatz für die Erinnerungskultur und für das friedliche Zusammenleben in seiner ostfriesischen Heimat spreche ich mit den Bürgermeistern Heiko Abbas aus Wehna, Klaus-Peter Horst aus Leer und Gerd Müller aus Rauderfehn. Alle drei kannten Albrecht Weinberg persönlich und die Gemeinden, die sie politisch vertreten, spielten sowohl in Albrechts Leben wie in seinem Wirken nach seiner Rückkehr nach Deutschland eine Schlüsselrolle. Bevor wir aber in das Gespräch einsteigen, ist es hilfreich, den Lebenslauf von Albrecht Weinberg zu skizzieren. Eine Skizze soll es sein, nicht aus Zeitgründen, sondern weil ihr euch viel anschaulicher und tiefgründiger über Albrechts Biografie informieren könnt, in einem Buch, das er zusammen mit dem Journalisten Nicolas Büchse verfasst hat. Damit die Erinnerung nicht verblasst wie die Nummer auf meinem Arm, eine wahre Geschichte vom Holocaust, dem Überleben und einem Versprechen, das die Zeit überdauert. Den Link zur Verlagshomepage findet ihr in der Folgenbeschreibung, den Shownotes. Albrecht Weinberg wird 1925 in Rauderfehn, Ostfriesland, geboren. Sein Vater Alfred ist Viehhändler. Verwandte der Familie leben unter anderem in den Hafenstädten entlang der Ems, in Leer und in Wehna. Albrecht hat zwei ältere Geschwister, Friedel und Dieter. Die Weinbergs sind eine typische ostfriesische Familie. Man spricht platt, trinkt gerne Tee und arbeitet hart. Aber die Weinbergs pflegen auch ihren jüdischen Glauben. Und in den Augen mancher sind sie deshalb keine richtigen Deutschen, geschweige denn waschechte Ostfriesen. Als Adolf Hitler Reichskanzler wird, ist Albrecht 7 Jahre alt. Er und seine Familie müssen am eigenen Leib erleben, wie der Antisemitismus immer sichtbarer und vor allem immer brutaler wird. Auf die soziale Ausgrenzung folgt die schrittweise Entrechtung. Die Weinbergs müssen Rauderfehn verlassen und nach Leer ziehen. An die Reichspogromnacht im November 1938 und dem Brandanschlag auf die Synagoge in Leer hat Albrecht ungetrübte Erinnerungen, die ihr in seiner Biografie nachlesen solltet. Sein Vater, Alfred Weinberg, wird ins KZ verschleppt und kehrt erst nach Monaten zur Familie zurück. Kurze Zeit später schicken die Eltern Albrecht und Friedel auf einen Gutshof nach Schlesien, wo jüdische Kinder und Jugendliche auf die Auswanderung vorbereitet werden. Diese Zeit ist aber nicht mehr als eine Atempause. Nach Kriegsbeginn müssen Albrecht und seine Schwester Zwangsarbeit leisten in einem Forstbetrieb bei Berlin. 1943 werden sie nach Auschwitz deportiert. Albrecht kommt ins Lager Monowitz, das die IG Farben finanziert. Er ist 18 Jahre alt. Als die Rote Armee im Januar 1945 näher rückt, treibt die SS die Überlebenden auf einen Todesmarsch nach Westen. Albrecht überlebt ihn und zwei weitere. Im Mittelbau Dora muss er V2-Raketen bauen. Schließlich wird er nach Bergen-Belsen verschleppt, wo die Wachmannschaften und Häftlingskommandos mit dem Verbrennen der Leichen nicht mehr hinterherkommen. Am 15. April 1945 befreien britische Soldaten das Konzentrationslager. Albrecht macht sich auf die Suche nach seinen Geschwistern, findet sie wieder. Doch die Eltern sind tot, ermordet in Auschwitz. Als Dieter 1946 in Ostfriesland unter ungeklärten Umständen stirbt, beschließen Albrecht und Friedel für immer wegzugehen. Sie wandern in die USA aus. In New York betreibt er viele Jahrzehnte eine Fleischerei, sie arbeitet unter anderem für eine jüdische Hilfsorganisation. Deutschland ist weit weg. Erst in den 80er Jahren lebt der Kontakt zur alten Heimat wieder auf. Engagierte Bürgerinnen und Bürger legen dafür den Grundstein, indem sie die wenigen Überlebenden der jüdischen Gemeinde kontaktieren, die nun in der ganzen Welt verstreut sind. Es kommt zu einigen Besuchen und Gegenbesuchen. 2011 wird Friedel schwer krank. Die ostfriesischen Bekannten vermitteln einen Umzug nach Leer, wo Friedel und Albrecht 2012 in einem Pflegeheim unterkommen. Mit 87 Jahren kehrt Albrecht Weinberg also zurück nach Ostfriesland. Es ist eine Rückkehr in die eigene Kindheit und daraus entwickelt sich unverhofft eine Entscheidung gegen das Schweigen. Angestoßen hat diese Entscheidung wohl nicht zuletzt Gerda Dänekas. Sie arbeitet im Pflegeheim, kümmert sich aufopferungsvoll um die beiden ostfriesischen Amerikaner und gibt Albrecht Halt, als seine Schwester stirbt. Über viele, viele Gespräche werden Albrecht Weinberg und Gerda Dänekas Freunde. Und Albrecht beginnt, von seinem Leben zu erzählen. Bald tut er das auch in Schulen seiner alten Heimat. Und die Kinder und Jugendlichen, die hören ihm so aufmerksam zu, wie er auch ihnen zuhört, wenn sie Fragen stellen, mehr wissen wollen oder auch ihre eigenen Sorgen teilen. Über viele Jahre prägt Albrecht Weinberg die Erinnerungsarbeit in Leer, in Rauderfehn, in Wehna und an vielen weiteren Orten. 2017 bekommt er das Bundesverdienstkreuz. 2025 gibt er es zurück, nachdem die Unionsfraktion im Bundestag gemeinsam mit der AfD abgestimmt hat. Der Bundespräsident versucht, ihn umzustimmen. Albrecht bleibt bei seiner Entscheidung. Bis zuletzt setzt sich Albrecht Weinberg unermüdlich dafür ein, dass die Erinnerung nicht verblasst, wie die Nummer auf seinem Arm. Das ist der Lebenslauf. Eine Skizze, wie gesagt, die Fülle eines so langen, ereignisreichen Lebens steckt da nicht drin. Hier will ich jetzt mit drei Menschen sprechen, die Albrecht Weinberg gekannt haben. Über die öffentliche Person, aber vor allem auch über den Menschen dahinter. Also, ihr drei, stellt euch doch bitte einmal selbst vor.
Hallo, Jonas, schön, dass ich dabei sein darf hier in deinem Podcast. Mein Name ist Heiko Abbas, ich bin der Bürgermeister der Stadt Wehna und für uns spielt Albrecht Weinberg eine ganz wichtige Rolle, die wir sicherlich dann gleich noch besprechen.
Ja, auch hallo in die Runde. Mein Name ist Klaus-Peter Horst. Ich bin Bürgermeister der wunderschönen Stadt Leer in Ostfriesland. Albrecht Weinberg hat hier die letzten Jahre das Miteinander in unserer Stadt sehr geprägt. Von daher freue ich mich sehr, heute mit dabei zu sein und vielleicht das eine oder andere zu dem Thema dazu beitragen kann.
Ja, moin miteinander. Gerd Müller, Bürgermeister der Gemeinde Rauderfehn. Albrecht ist bei uns geboren. Und war ständig auch immer wieder vor Ort. Ja, und mal gucken, was ich beitragen darf.
Gerd, vielleicht fangen wir bei dir in Rauderfehn an, weil der Albrecht Weinberg ja bei euch aufgewachsen ist. Hast du denn eine, ja, ich möchte nicht sagen Lieblingsanekdote, aber ein Ereignis, eine Begegnung mit ihm, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Also bei uns wird das immer so sein, Albrecht war mal zu einer Veranstaltung hier und hat dann gesagt, ja, ich wünsche mir eigentlich noch mal so eine gepökelte Ochsenzunge. Gerda macht mir sowas ja nicht. Und das habe ich mir dann gemerkt und dann bin ich halt zum Schlachter hier dann mal gegangen zu seinem nächsten Geburtstag und wer sich so eine gepökelte Ochsenzunge dann auch tatsächlich dann mal so vorstellt, also ich selber wusste auch gar nicht, was du dann wirklich Mächtiges in der Hand hast und die habe ich ihm dann, sag ich mal, zu seinem Geburtstag, ich glaube es war der 98. dann irgendwie überreicht und er hat sich diebisch gefreut und er hat sich, sag ich mal, einmal über das Geschenk gefreut, aber auch, sag ich mal, dass er Gerda ausgetrickst hatte. Und das ist, glaube ich, so etwas, was wir auch regelmäßig wiederholt haben, sage ich mal, auch die anderen Geburtstage. Eine Ochsenzunge hatte ich immer dabei.
Ja, das ist ja jetzt ein sehr spezielles ostfriesisches Gericht offenbar. Aber interessant finde ich, dass er da so drauf versessen war. Er war eben ein echter Ostfriese, oder?
Er war ein echter Ostfriese, aber er war ja auch in seiner Zeit hier in den USA, war das ja sein Handwerk, was er gemacht hat. Und also ich habe selber sowas noch nie probiert und tatsächlich, sage ich mal, war das seins.
Ich habe ihn ja von uns allen, die wir jetzt hier im Podcast sind, glaube ich, am wenigsten häufig getroffen und gesehen. Aber dieses etwas Schelmische und etwas Verschmitzte, was da bei Gerd rausklingt. Das habe ich auch direkt bei ihm immer miterkannt, wenn man mit ihm gesprochen hat oder wenn man irgendwie mit ihm zu tun hatte. Und das finde ich so bemerkenswert, dass bei dem Lebensweg, den Albrecht hinter sich hat, er auch im hohen Alter noch diese, dieses Schelmische sich bewahrt hat, dass das für ihn so in seinem Wesen drin geblieben ist. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Deswegen passt die Anekdote von Gerd, wie ich finde, sehr, sehr gut auch zu den Gesprächen und zu den Erlebnissen, die ich mit Albrecht hatte.
Ist dir denn da was Besonderes im Gedächtnis geblieben? Oder würdest du sagen, es sind so viele, da kann ich wahllos herausgreifen?
Diese so eine spezielle Anekdote, wie Gerd sie gerade darstellt, habe ich in dem Falle so nicht. Aber was ich bei Albrecht, ich habe ihn das erste Mal getroffen bei Klaus-Peter in Leer, bei einer Veranstaltung dort im Ratssaal zum, 200-jährigen Jubiläum der Stadtrechte, CP, war das. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat er sich vorgestellt und ich habe ihm dann erzählt, dass ich der Bürgermeister der Stadt Wehna bin. Und er hat mir auch gleich erzählt, dass er auch öfter in Wehna war, in der Zeit vor dem Krieg, weil er dort Verwandte hatte. Und er hat mir, ich glaube, direkt im dritten oder vierten Satz das Du angeboten. Na, und hat mich dann auch gleich mit Gerda Dienekas, mit seiner Lebensfreundin bekannt gemacht und hat gesagt, hier, das ist Heiko, das ist der Bürgermeister aus Wien. Also da war sofort eine Vertrautheit da, obwohl wir uns erst 10 Minuten kannten und wirklich auch so eine Zugewandtheit, das hatte ich gar nicht erwartet. Und man fühlte sich sofort, wie soll ich das sagen, umarmt. Das war also wirklich eine ganz, ja, bemerkenswerte Situation. Und wenn man dann ein bisschen länger mit ihm sich unterhält und eben weiß, was ihm alles zugestoßen ist, was er alles erlebt und überlebt hat, dann finde ich, kriegt das nochmal eine besondere, eine besondere Dimension.
Ja, das war seine, wenn ich das kurz ergänzen darf, das war so seine große Stärke, dass er sehr sympathisch mit Menschen umgegangen ist. Wenn er Schülerinnen und Schüler traf, dann haben die ihn natürlich etwas gefragt, weil sie neugierig waren und auch von seiner Geschichte etwas erfahren wollten. Aber im gleichen Zug konnte er sich vielleicht noch an das letzte Treffen mit den Schülern erinnern und sagte, Mensch, wie geht's denn dir mit der und der Sache, die du mir damals erzählt hast? Und das fand ich immer so bemerkenswert, dass dieser Mann auch ein enormes Gedächtnis hatte und sich selbst gar nicht in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern immer auch Sorge um denjenigen hatte, der ihm gegenüber saß. Ne?
Aber Klaus-Peter, da sprichst du ja was Entscheidendes an. Bezug, er hat ja in seinen Jahren wieder in Deutschland in Leer gewohnt. Mhm. Wo siehst du ihn da in der Stadtgesellschaft? Welche Rolle spielte er da? Auch nicht nur, aber auch in Bezug auf die Erinnerungskultur.
Ja, das Ganze begann 1985. Da hat die Stadt Leer sich überlegt, dass die Stadt einmal diejenigen einlädt, die aus Deutschland zum Kriegsende dann aus bekannten Gründen Deutschland verlassen haben und auch Leer verlassen haben. Dass man die wieder bittet, kommt doch mal zurück nach Leer. Und da hat halt Albrecht mit seiner Schwester auch eine Einladung bekommen von dem damaligen Bürgermeister und hat gesagt, das hat er mir jedenfalls so berichtet, da gehe ich nicht hin. Ich will nie wieder zurück nach Deutschland, ich will erst recht nicht wieder nach Leer. Was man mir da angetan hat, das werde ich nie vergessen. Und dann haben die beiden aber doch weiterhin miteinander gesprochen, ob sie das nicht doch tun sollen. Und das haben sie dann ja am Ende wirklich getan. Sie haben gesagt, Mensch, wir riskieren es oder wir trauen es nochmal, nach Leer zurückzukommen. Und in der Zeit oder bei dem Besuch sind ganz viele besondere Beziehungen geknüpft worden zwischen Leeranern und Albrecht und seiner Schwester. Und es gab daraufhin auch Besuche von Leeranern in New York. Dort hat er ja gelebt mit seiner Schwester und gearbeitet. Und daraus sind also so intensive Beziehungen entstanden, dass als seine Schwester erkrankte, auch Leeraner sich um die beiden gekümmert haben und gesagt haben, Mensch, wir holen euch zurück nach Leer. Hier habt ihr die bessere medizinische Versorgung. Und haben dann Plätze in einem Flugzeug geschartert. Man hat die beiden nach Leer geholt. Also das ist wirklich etwas, finde ich, ganz Besonderes, dass jemand, der aus Deutschland geflüchtet ist, sich wieder traut, in die Stadt Leer zurückzukommen. Und wir kommen sicherlich auch noch auf die einzelnen Dinge, die er hier erlebt hat oder die er für Leer auch bedeutet. Aber für mich war dann so das Prägendste, er hat mir irgendwann mal erzählt, Klaus-Peter, ich möchte gerne mal auf den Gallimarkt. Gallimarkt ist hier in Leer das größte Volksfest, was es gibt. Und der Gallimarkt beginnt mit einer Eröffnung. Da spricht der Bürgermeister vorne auf der Rathaustreppe eine Eröffnungsrede. Und unten stehen Hunderte, ja vielleicht sogar Tausende von Menschen, die dann in dem Augenblick dieser Eröffnung beiwohnen. Und da habe ich gesagt, Albrecht, selbstverständlich kommst du auf den Gallimarkt. Und wenn du möchtest, eröffnen wir diesen Gallimarkt auch zusammen. Und da war gesagt, ja, sollen wir das wirklich tun? Ja, wir machen das. Und dann war dieser Tag gekommen und dann trifft man sich so hinter dieser Treppe in so einem Flur. Und dann habe ich gesagt, und Albrecht, möchtest du wirklich mit vorne aufs Podium? Und er sagte, ja, möchte ich wohl. Und Gerda, seine Begleiterin, sagte dann immer, ach, willst du das wirklich? Da musst du Stufen gehen, das ist beschwerlich für dich. Willst du das wirklich? Ja, ich möchte das. Und dann sind wir zusammen auf diese Treppe gegangen, ans Rednerpult getreten. Und ich brauchte gar nichts sagen. Die Menschen fingen an zu applaudieren. Er hat nur geguckt. Nach einer Zeit hat er dann in die Menge gewunken. Und alle Leute haben ihn erkannt. Und dann hat er sich zu mir umgewandt und hat gesagt, weißt du was, Klaus-Peter? Die Menschen haben mich aus Leer herausgetrieben. Wie Vieh bin ich hier transportiert worden aus Leer heraus. Und heute winken sie mir zu. Und das ist so das Erlebnis, was bei mir hängen geblieben ist, dass dieser Mann ja wirklich Extreme erlebt hat, die wir uns alle gar nicht vorstellen können. Das geht mir bis heute, auch wenn ich das erzähle, ganz schön unter die Haut.
Mhm. Aber ich habe jetzt so den Eindruck aus dem, was ihr drei jetzt bisher berichtet habt, dass das ihm persönlich, glaube ich, auch, wenn wir jetzt nur auf ihn als Mensch fokussieren, viel bedeutet hat, dass er so ein ganz anderes Leben führen konnte, als er es vorher geführt hat. Also ich habe ja auch in seiner Biografie gelesen und wir brauchen uns ja nichts vormachen. Auch vor 1933 gab es in Ostfriesland Antisemitismus und der erzählt ja auch ein bisschen darüber, wie sein Vater einfach nur als der Jude bekannt war, der Jude Weinberg und nicht als Herr Weinberg oder ähnliches. Und dass er jetzt vielleicht sieht, es gibt dieses andere Deutschland und die Menschen hören ihm zu und sind ihm zugewandt. Und zwar als Mensch, nicht als Symbol für etwas anderes, sondern einfach als Mensch, als Albrecht Weinberg, der den Menschen zuhört, der sich an sie erinnert, der auf sie eingeht. Und in der Biografie gibt es ja auch diese eine sehr für ihn persönlich mitreißende Episode, als die Stolpersteine in Rauderfehn beschmiert werden mit brauner Farbe. Wo er auch, glaube ich, schon gemerkt hat, dass es jetzt ein anderes Klima gibt in seiner Heimatregion. Gerd, kannst du dich da dran erinnern an diesen Übergriff, an diese Straftat und wie die Reaktion in der Stadtgesellschaft war?
Also erinnern schon, sag ich mal, du hast das irgendwann mal mitbekommen, dass sie dann halt beschmiert waren und das Erste, was du dann auch machst, sag ich mal, gerade, das war ja nicht das Einzige, was gewesen ist, sondern wir hatten in der Vergangenheit auch mal, wir haben einen Gedenkstein, ne, der auch mal beschädigt worden ist. Das Erste, was man dann gemacht hat, man hat, sag ich mal, Albrecht darüber informiert, dass er das quasi nicht von Dritten hören muss, sondern dass das unmittelbar dann auch hört und dann beratschlagt man sich auch, wie geht man da denn irgendwie gemeinsam hier mit um und da gab es dann auch gleich, sag ich mal, eine kleine Solidaritätsbekundung, aber wir haben auch gesagt, wir wollen das auch nicht verschweigen und das war ihm selber, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Auf der einen Seite bin ich da völlig bei dir, dass er gesagt hat, es gibt sie, sag ich mal, ne, die anderen Menschen, die einfach, sag ich mal, den Mensch sehen. Auf der anderen Seite war ihm auch immer klar, die anderen gibt es auch noch und das hat sich dann auch ja deutlich dann gezeigt, sagen wir mal 2012 war es, glaube ich, wie diese Stolpersteine beschmiert worden sind, dass sowas immer wieder passiert. Also wir haben auch regelmäßig, auch von Anwohnern, aus welchen Gründen auch immer, wenn die Rosen niedergelegt worden sind, die ersten Jahre, das dauerte keine 3 Stunden, dann waren die Rosen weg. Ne? Also das sind auch alles so Dinge, wo man dann erstmal miteinander irgendwie sich drauf verständigt, wie gehen wir denn damit um? Das haben wir dann, glaube ich, irgendwie tatsächlich mal ignoriert. Aber dieser Farbanschlag, das war schon auch heftig und das, sag ich mal, das hat ihn auch persönlich angegriffen.
Würdest du denn sagen, Gerd, dass das in dem Bewusstsein der Stadt und der Gemeinde sich durch die reine Anwesenheit oder Rückkehr von Albrecht etwas zum Besseren gewendet hat, also im Umgang mit der eigenen Vergangenheit, mit der eigenen Geschichte?
Also da würde ich eindeutig ja sagen, weil das, sage ich mal, bei uns auch schon wirklich auf breiten Füßen gestellt worden ist. Ne? Also wir haben ja, sage ich mal, eine Straßenbenennung gehabt, dann ist er bei uns Ehrenbürger geworden. Aber ich glaube, dass das Tragendste ist tatsächlich hier die Namensgebung hier, ne? Fürs Gymnasium, Albrecht-Weinberg-Gymnasium. Das darf ich, glaube ich, wirklich so sagen. Jeder, der dort, sag ich mal, zur Schule geht, also alle, die ihn erlebt haben, sag ich mal, sicherlich auch unmittelbar durch eigenes Erleben, aber alle anderen, glaube ich, auch, sag ich mal, das war jetzt ja der Abiturjahrgang, die haben ihn jetzt dann noch erlebt, die jetzt gerade gesagt, aber auch die Jüngeren, ich glaube schon, sag ich mal, dass das wirklich vieles und viele tatsächlich geprägt hat. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, Rauderfehn wäre heute nicht so, wenn Albrecht nicht zurückgekommen wäre.
Und wie ist es dazu gekommen, dass die Schule jetzt zu Lebzeiten seinen Namen auch noch getragen hat? Weil man könnte ja jetzt als Zyniker sagen, naja gut, was die Politiker da oben beschließen, welche Schule welchen Namen trägt, das interessiert ja jetzt die Leute auf der Straße nicht.
Gut, also wir haben dadurch, sag ich mal, dass er sehr, sehr viel vor Ort an der Schule war, hat dann die Frage stand im Raum, sag ich mal, das war ein Gymnasium in Gründung und das war das Gymnasium Rauderfehn und es stand einfach die Frage im Raum, wie soll es denn tatsächlich hier dann auch heißen? Und aus der Schülerschaft heraus kam dann der Vorschlag an den Kreistag des Landkreises Leer, dass man die Schule entsprechend benennen soll. Und also der seinerzeit Schülersprecher war, Christoph Bollen, ist das, ne? Also das ist auch einer von denen, wo ich deutlich sagen würde, der wird sein Leben lang wissen, wer Albrecht Weinberg ist und was der für ihn gewesen ist. Und der hat dann das auch entsprechend eingebracht und der Kreistag ist dann mitgegangen. Ne?
Ich glaube, wenn ich da mal kurz anschließen darf, das Entscheidende ist tatsächlich, dass Albrecht dieses Thema der Erinnerungskultur überhaupt nicht vor sich hergetragen hat. Ganz im Gegenteil, es ist genau wie Klaus-Peter vorhin gesagt hat oder Gerd gerade auch geschildert hat, er war als Mensch, dadurch, dass er nun ja auch schon im hohen Alter war, ohnehin schon bemerkenswert und besonders, er stach immer raus aus seiner Umgebung, weil die meisten auch dann immer auch direkt wussten, wer er ist. Aber auch wenn sie es nicht wussten, einfach durch seine Art, wie er mit den Menschen kommuniziert hat, ist das Thema nicht beiläufig, aber als ein ganz natürliches Diskussionsthema oder Gesprächsthema rübergekommen. Also gar nicht jetzt groß mit Habitus oder mit Distanz, sondern wirklich sehr nahbar, sehr direkt. Und das ist eben das, was Gerd auch gerade gesagt hat. Dadurch ist ja die persönliche Betroffenheit sofort da. Also ne, dieses erste Gespräch, was ich mit ihm da im Ratssaal in Leer hatte, das hatte mit dem Thema gar nichts zu tun, sondern wir haben uns über ganz andere Dinge unterhalten. Und alle anderen Themen, die jetzt mit dem zu tun haben, was wir gerade besprechen, das kam dann erst so ein bisschen später. Aber das war auch nicht irgendwie so, dass man da jetzt irgendwie Sorge vorhaben musste oder dass man jetzt mit einem schweren Gemüt daraus ging, sondern er hat das immer hinbekommen, dass auf Augenhöhe, egal ob nur mit Schülern oder nur mit uns oder mit anderen, immer auf Augenhöhe zu kommunizieren, auch nie schuldbewusst oder vorwurfsvoll, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, das ist das, was wirklich bei allen hängen bleibt und was wir auch alle, die wir ihn nun ja auch kennengelernt haben oder wie Gerd gerade sagte, die Schülerinnen und Schüler, die ihn kennengelernt haben, die das erinnern und mitnehmen, dass das wirklich auf einer ganz normalen Kommunikationsebene stattgefunden hat, ohne ja große Vorbereitung oder dass man da irgendwie ne, das mit Samthandschuhen anpacken müsste, das Thema, ganz im Gegenteil.
Aber Heiko, hat das denn bei euch in Wehna, du hast ja gesagt, du kanntest ihn vielleicht am wenigsten intensiv, einfach durch die Frequenz, hat das bei euch in Wehna denn auch Spuren hinterlassen, Strukturen geschaffen, die jetzt über Albrecht hinausgehen, über sein Wirken als Mensch vor Ort?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein bisschen so, wie Klaus-Peter auch gerade schon gesagt hat oder auch bei Gerd klang das an. Wir haben in den 80er Jahren hat sich hier eine ganz intensive bürgerschaftliche Auseinandersetzung entwickelt zum 50. Jahrestag der Pogromnacht von 1938. Und in dem Zusammenhang hat man hier ganz viel Engagement entwickelt, was das Thema Erinnerungskultur anging. Und in diesem Zusammenhang sind dann auch eben Bande geknüpft worden zur Familie Weinberg. Also Albrecht war auch in den 90er Jahren ein paar Mal hier in Wehna, weil er hier halt auch Onkel und Tanten hatte. Und als dann die, Klaus-Peter, da musst du mir gleich helfen, wann die genau zurückgekommen sind nach Lea.
Das habe ich 2012.
2012, im Nachgang, also 2015, 16, ging hier auch die Diskussion los bei uns in Wehna, dass wir Stolpersteine verlegen. Das ist damals auch gemacht worden. Und da war er bei fast jeder Stolpersteinverlegung als Gast mit dabei. Und allein nur durch diese Gespräche und auch wenn wir mal die Gedenkveranstaltung zum 9. November hatten, da war er auch oft dabei, ohne jetzt eine große tragende Rolle zu spielen. Er war einfach anwesend, er hat mitgewirkt, er hat dann hin und wieder mal das Totengebet, das Kaddisch gesprochen, dann auf Jiddisch. Und das war so beeindruckend, dass also ganz viele Leute ihn halt erlebt haben und ja, das mitgenommen haben. Und damit hat er das gute Engagement, das es hier schon gab, ja, nochmal so ein bisschen verstärkt und ihm auch nochmal so ein bisschen, ja, so einen Einblick in die Vergangenheit gewährt, den man sonst ja gar nicht mehr hinbekommt, weil er ja wirklich der letzte Zeitzeuge war, der diese Dinge aus eigenem Erleben, und das ist auch ja gerade angeklungen, er hatte ein sehr gutes Gedächtnis, er konnte sehr lebhaft schildern, also sehr intensiv und sehr mitreißend die Leute dann auch über das informieren, was dann tatsächlich passiert ist und weswegen man Stolpersteine verlegt oder weswegen man eine Gedenkveranstaltung macht.
Und inwiefern sind dann da Kontakte entstanden oder Beziehungen geknüpft worden, dass ihr jetzt zum Beispiel eine jüdische Begegnungsstätte in Wehna eingerichtet habt?
Also die Idee gab es schon länger. Die rekurrierte raus, die entwickelte sich aus diesem bürgerschaftlichen Engagement aus den 80er Jahren. Das hat erstmal nicht direkt was mit Albrecht zu tun, aber Albrecht hat dann ja diesen Wunsch oder diese Entwicklung halt bestärkt. Er hat gesagt, das ist eine super Sache, wenn ihr das macht, das wäre toll. Und auch wenn er aus Rauderfehn kommt und in Lea nun seine Heimat dann gefunden hatte, hatte er halt auch immer viele Verbindungen nach Wehna. Und wir hatten eben das große Glück, dass er sowohl den Grundstein für diese Begegnungsstätte mitlegen konnte, also im wahrsten Sinne des Wortes, er hat die Zeithülse mit eingemauert und dann tatsächlich auch der erste Besucher in dieser Begegnungsstätte war. Und das war das Spannende schon bei der Grundsteinlegung, aber auch später, als wir dann da durchgegangen sind und uns die Ausstellung angeguckt haben, er konnte aus eigenem Erleben noch beschreiben, wie das vor 80 Jahren war, als er selbst auf diesem Grundstück in die damals noch bestehende Synagoge, das ist ja auf dem gleichen Grundstück, durch diese bestehende Synagoge gegangen ist, wie er dort Familienfeste gefeiert hat und wie er jetzt dann, ja, über 80 Jahre später in der Begegnungsstätte sich ein historisches Foto von dieser Synagoge anguckt, ne, oder halt andere Exponate, die wir da ausstellen. Das war schon sehr bewegend. Also das war so ein bisschen mein Gallimarks-Moment, den Klaus-Peter gerade geschildert hat. Also wirklich mit ihm da diese Zeitkapsel einmauern zu dürfen und dann letztes Jahr tatsächlich mit ihm als ersten Gast gemeinsam durch diese Begegnungsstätte zu laufen. Und er konnte ja aus eigenem Erleben schildern, wie das war in den 30er Jahren. In dieser Straße, an diesem Platz, wo wir gerade dann drüber liefen, das war schon sehr bewegend. Also das ist etwas, was ich auch sicherlich mein Lebtag nicht vergessen werde.
Nun war er natürlich aufgrund seiner Wohnsituation vor allem in Lea dann präsent, wenn er nicht gerade auf Reisen war, zahlreiche Schulbesuche, Gedenkstättenbesuche. Klaus-Peter, würdest du so die Beschreibung von Heiko teilen, dass er im Endeffekt ja, diese Bestrebungen, die es vorher schon gab, einfach nochmal verstärkt hat und die Menschen in Lea bestärkt hat, aktiver die eigene Geschichte, die eigene Erinnerungskultur zu gestalten?
Ja, das kann ich tun. Im Wesentlichen war er ein Botschafter. Und zwar ein Botschafter, dass man sich gegen Antisemitismus, Rassismus und gegen jegliche Art von Fremdenfeindlichkeit erhebt. Das war ihm immer ganz wichtig. Aber das hat er durch eine sehr sympathische Art und Weise gemacht. Also ich kenne zum Beispiel keinen, der sein Bundeswehrdienstkreuz zurückgibt oder gegeben hat. Aber Albrecht hat es getan. Das finde ich bis heute einfach unglaublich, wie mutig er war. Und auch als der Bundespräsident dann in Lea war und in einem privaten Gespräch versucht hat, Albrecht ja zu bitten, das nicht zu tun, das hat nichts genützt. Also er hat ganz klar gesagt, das will ich nicht. Wenn der Bundestag so abstimmt mit den Mehrheitsverhältnissen, dann gebe ich mein Bundesverdienstkreuz zurück. Aber vielleicht noch ein bisschen wie Albrecht hier gewirkt hat und was er auch in Leer geprägt hat. Es war so, dass es ihm wichtig war, dass wir auch in Leer Stolpersteine verlegen. Und die Stadt Leer hat viele Jahrzehnte sich dazu entschieden, das nicht zu tun. Es gibt ja unterschiedliche Positionen, macht man das nicht. Und hier war eigentlich immer die politische Meinung, dass man das nicht tun sollte. Und 2022 hat dann der Rat gesagt, doch, wir tun das. Und Albrecht war da nicht unschuldig dran, der hat da einfach immer wieder für propagiert. So, und dann haben wir die ersten Stolpersteine verlegt. Da hat sich eine Gruppe auch in Leer gefunden, die das Ganze aufgearbeitet hat, was ist eigentlich in welchen Häusern, in welchen Straßen passiert, und hat dann die jeweiligen Historien dazu auch aufgezeigt, auch mit vielen, vielen Schülern zusammen. Das war eine tolle Arbeit. Und dann habe ich Albrecht gesagt, Mensch Albrecht, wenn das jetzt passiert, an dem Tag ist ja auch der Künstler da, Herr Demmlich, der diese Stolpersteine mal erfunden hat und der sie auch produziert. Ich möchte euch bitten, dass ihr beide euch an dem Tag, wenn wir die ersten Steine verlegen, dass ihr euch ins Goldene Buch der Stadt Leer eintragt. Und dann hat Albrecht gesagt, das kann ich nicht. Ich kann nicht zurück in diesen Ratssaal, wo mal die Entscheidung getroffen wurde, dass wir deportiert werden. Das schaffe ich einfach nicht. Und ein paar Tage später rief er an und sagte, ich habe es mir überlegt, ich tue es doch. Das war ganz oft so, dass er erst so etwas, ja, etwas Scheu hatte, so will ich es mal ausdrücken, etwas konsequent zu tun. Aber dann war er auch ganz klar darin, das zu tun. So, und dann hat er wirklich sich ins Goldene Buch eingetragen. Das war dann 22. Und dann kam sein... dass wir im Rat beschlossen haben, dass wir ihm die Ehrenbürgerschaft zuteil haben lassen wollten. Und auch das hatte er Jahre abgelehnt unter meinen Vorgängern. Immer wieder gesagt, das tue ich nicht, das möchte ich nicht. Und auch da hat er gesagt, Mensch, jetzt passiert etwas in Leer. Hier entwickelt sich etwas, was seinem Ansinnen auch passte oder zu seinem Ansinnen passte, dass man sich einfach gegen Dinge auch wehrte. Also hier geht es nicht nur um, ich bin betroffen und ich möchte mich irgendwie betroffen zeigen, sondern hier geht es darum, dass ich auch für etwas einstehe. So, und das merkte er, dass das hier in dieser Stadt sich irgendwie wandelte. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt nehme ich die Ehrenbürgerschaft auch an. Hat er auch getan. Wieder im Rathaus haben wir wieder ihn eingeladen in den Rathaussaal. Und dann kam von ihm heraus, beziehungsweise über seine Begleiterin Gerda Denekas, Mensch, Albrecht wird doch 100. Wo feiert denn ein 100-jähriger Ehrenbürger seinen Geburtstag? Und dann fiel uns ein, natürlich im Ratssaal, wo denn sonst? Und haben dann einen roten Teppich durchs Rathaus gelegt. Der führte dann auf ein Sofa zu, was wir in den Ratssaal gestellt hatten. Da saß Albrecht und alle seine Gäste, die er eingeladen hat zu deinem Geburtstag, sind über diesen roten Teppich auf ihn zu und haben ihm zum 100-jährigen Geburtstag gratuliert. Das war dann wirklich die absolute Versöhnung mit dieser Stadt Leer, dass er seinen Geburtstag, diesen besonderen Geburtstag im Rathaussaal dann feiert. Nochmal, ich wiederhole, in diesem Rathaussaal wurde viele Jahre zuvor ja beschlossen, dass man ihn in Leer nicht mehr haben wollte. Und dann war irgendwie dieser Bann gebrochen und daraus ist dann ja unglaublich viel entstanden. Das Buch wurde geschrieben, es wurde ein Film über ihn produziert, das wissen wir. Und seinen 101. Geburtstag haben wir dann gefeiert, indem wir den Film in Leer gezeigt haben. Wir haben gar nicht so viel Karten verkaufen oder verteilen können, wie das Interesse groß war an seiner Geschichte. Oder ich kann mich noch erinnern, dass es eine Buchvorstellung gab bei uns hier in Leer. Da haben die Leute draußen Schlange gestanden und es konnten gar nicht alle in den Saal, weil alle ihn hören und sehen wollten und von dem Buch erfahren wollten. Also da hat er es geschafft, wirklich das Denken in dieser Stadt zu wandeln. Und das prägt uns bis heute.
Ich würde da gern einen kleinen Punkt noch eben anschließen, der gar nicht nur für Leer gilt, sondern ich glaube, der gilt allgemein insgesamt. Das ist ja bei Zeitzeugen, dadurch, dass sie Zeitzeugen sind, ohnehin so. Aber nun für Albrecht gilt es ganz besonders und insbesondere für unsere drei Kommunen. Er ist ja nicht nur ein Botschafter gegen Antisemitismus oder gegen Fremdenfeindlichkeit und für die Menschlichkeit, sondern vor allen Dingen ist er ja auch ein Botschafter, sag ich mal, aus der Zeit, weil er das selber, du hast es gerade geschildert, Klaus-Peter, er war selbst zu dem Zeitpunkt, wo das im Rat der Stadt Leer beschlossen wurde, die Juden aus der Stadt zu treiben oder die Synagoge anzuzünden, war er am Leben. Das hat er selber miterlebt.
Genau.
Und er hat uns die Möglichkeit gegeben, nicht durch irgendwelche Lektüre in irgendwelchen Büchern, ne, oder Jonas, wie du das immer machst, ne, wenn du Sachen rekonstruierst, wo haben wir noch die Möglichkeit, aus eigenem Erleben mit jemandem, der uns gegenüber sitzt, der mit eigenen Worten und Emotionen so etwas schildern kann, so etwas zu tun. Und das ist das große, wie ich finde, das große Geschenk, das Albrecht uns allen als Kommunen, sage ich jetzt mal, da gemacht hat, aber auch als Bürgermeistern, dass er das eben getan hat, weil er hätte es ja nicht gemusst. Er hätte auch ja sagen können, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal gern haben, ich möchte mich damit nicht mehr auseinandersetzen, das ist alles schmerzhaft genug gewesen. Ganz im Gegenteil, er hat immer wieder die Kraft aufgebracht, bis zuletzt genau das zu machen in einer unheimlich sympathischen Art und Weise und damit uns, die wir jetzt hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen, 80, 90 Jahre mitzunehmen, zurück in die Zeit, in der er das erlebt hat, was wir nie wieder erleben wollen und ne, wo wir uns, wie wir jetzt auch hier feststellen, wo wir uns gegenstellen. Das ist so selten und wir haben 2026, in dieser Zeit kaum noch irgendwie möglich, dass glaube ich, für uns alle echt ein großes Geschenk ist, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, das von Albrecht wahrzunehmen und entgegenzunehmen. Und das ist, glaube ich, auch das, was unsere Kommunen da nachhaltig geprägt hat.
Ich sage immer, das ist das größte Geschenk in meiner bisherigen Amtszeit gewesen, dass Albrecht so aktiv war, auch im hohen Alter noch so aktiv war. Die Stadt Leer ist immer geprägt gewesen von Reedereien. Und Reedereien, die weltweit aktiv sind und waren. Und in Leer leben 124 Nationen. Und dann behaupte ich immer, und das ist auch so, friedvoll unter einem Dach. Und das ist mir als Bürgermeister natürlich extrem wichtig, dass das auch so bleibt. Auch in diesen schwierigen Zeiten. Und Albrecht hat da einfach geholfen, dass viele Menschen ins Nachdenken gekommen sind und auch das möchten, dass wir hier friedvoll weiter zusammenarbeiten und zusammenleben.
Ich denke, du hast das vorhin geschildert, Klaus-Peter, dass er vielleicht auch eine Phase hatte, wo er gesagt hat, ich bin noch nicht so weit von der Stadt Leer, hier letztlich, sage ich mal, das auch anzunehmen. Ich glaube, da ist er auch ganz authentisch gewesen. Er wollte, dass man das auch ehrlich meint. Und sag ich mal, nicht nur als Institution, sondern auch als der Mensch, der es ausführt. Ich glaube, das darf ich für uns alle drei sagen. Das war auch so. Ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn ich nur einen politischen Beschluss, sag ich mal, hätte ausführen sollen, dann hätte er mir zu verstehen gegeben, kannst du gerne machen, so nach dem Motto, aber ich bin nicht dabei. Und ich glaube, das ist etwas, was er den Menschen letztlich auch hier ja, zu verstehen gegeben hat. Also ich finde auch immer nach wie vor ganz toll seinen Satz, den er da, sage ich mal, ja, das ist ja schon fast, was ist das nach dem Motto? Das ist Religion, aber das ist auch hier, sag mal, Werteding. Er hat immer mal wieder gesagt, wenn der Mensch ein Mensch ist, das ist meine Religion. Und das, sage ich mal, vor dem Hintergrund, den er, sage ich mal, mit seiner Familie seine Leidensgeschichte gemacht hat. Also im Endeffekt ist das auch so bei allem, was rund um uns herum passiert. Du hast gar keine andere Chance, als den Menschen eine Chance zu geben. Und das hat er bei seiner Geschichte getan, das hat er uns Rauderfehnern gegenüber getan, das hat er den Learanern gegenüber, über allen anderen. Aber das musst du auch können. Mir war das manchmal sogar fast, ja, also ich würde sagen, manchmal konnte ich das auch gar nicht verstehen. Also ich habe gedacht, hat denn so ein Mensch, der so etwas erlebt hat, nicht irgendwo auch noch ganz versteckt noch einen Groll in sich, der auch irgendwann mal rauskommen muss? Und das haben wir hier nur einmal erlebt, aber das, sag ich mal, hat ihn für mich nicht minder sympathisch gemacht. Er hat ja mal ein Streitgespräch hier an der Schule gehabt, hier mit einem Pastor, der mehr oder weniger gesagt hat, wir waren ja noch jung und wir wussten wenig und wir konnten auch nicht anders. Und da ist er richtig aus der Haut gefahren und das fand ich überaus sympathisch. Aber dass er in der Quintessenz dann für sich selber sagt, auch wenn diese Emotionen wieder hochkommen, dass wir gar keine andere Chance haben, als letztlich den Menschen, egal, sag ich mal, wie sie uns begegnen, eine Chance zu geben und das zum obersten Leister zu machen. Wenn der Mensch ein Mensch ist, das ist meine Religion, das ist tief beeindruckend.
Ich würde gleich gerne mit euch noch intensiver über diese Frage der Verantwortung für die Zukunft sprechen, die ihr auch als Kommunalpolitiker habt und auch vielleicht da vorher noch mal auf die Frage eingehen, wieso das vielleicht auch kein Zufall ist, dass Albrecht erst im hohen Alter so wirken konnte, also auf der Seite sozusagen des seiner alten Heimat. Ja, weil ich mich auch gefragt habe, was wäre eigentlich passiert, wenn Albrecht in den 60ern zurückgekommen wäre. Ja, aber vorher möchte ich noch mal eure persönliche Einschätzung hören, wie Albrecht Waimek das geschafft hat. Also rein von der Kraft. Der Mann war weit über 90, als er, oder weit über 80, als er anfing, hier zu wirken in der Öffentlichkeit, und hat das bis zum Schluss ja im Endeffekt durchgezogen, bis das aus dem Leben gerissen wurde. Ich kann es mir nicht vorstellen, das ist ja einem Menschen, der ein normales Arbeitsleben hat, schon unvorstellbar. Und dieser Mann hat ein unfassbares Leid erfahren als ganz junger Mensch und danach ja nun auch in New York kein sehr einfaches Leben gehabt als Fleischer mit vielen, vielen, vielen Stunden Sorge um seine Schwester, die Traumatisierung. Also ich kann das, das berührt mich richtig gehend. Ich weiß nicht, wie er diese Kraft aufgewunden hat. Was meint ihr?
Ich glaube, dass, glaube ich, viel damit zu tun hat. Er ist ja, wie er hier gewesen ist, auch viel in Schulen unterwegs gewesen. Und wenn man ihn da erlebt hat, ich habe zwei Kinder an der Schule, die ihn jeweils auch persönlich erlebt haben, der hat von den Schülern auch aufgrund seiner Art unheimlich viel zurückbekommen. Und vielleicht wächst dann auch bei ihm was, so nach dem Motto, ich erreiche nicht nur, sag ich mal, die junge Generation, er erreicht die Lehrerschaft, die viel mit ihm zu tun haben. Und dass er sich da dann vielleicht letztlich auch gesagt hat, ja, also meine Botschaft ist nicht nur etwas, was, sag ich mal, wirklich mit Ernsthaftigkeit, aber auch mit einer gewissen, sag ich mal, Begeisterung für die Sache von den wirklich jungen, sag ich mal, Menschen angenommen wird, sondern auch von allen anderen, sag ich mal, die das schon für sich, sag ich mal, dann auch gesetzt haben, aber wo es dann noch verstärkend wirkt, da wird das auch etwas werden. Also letztlich ist das vielleicht, wie bei allen anderen auch sagen, er hatte in seiner Art, sag ich mal, der Vermittlung und was er rüberbringen wollte, er hatte Erfolg. Und wenn du Erfolg hast, dann wird das ja in vielen Fällen auch dazu führen, dass du sagst, ich probiere den nächsten Schritt dann tatsächlich auch nochmal aus. Und wie wichtig ihm, sag ich mal, diese Vermittlungsbotschaft war, ist ein Beispiel bei uns. Zu Corona-Zeiten durften sich ja nur drei Haushalte treffen. Das war seinerzeit Bernd Volker Brahms mit seiner Tochter, der war, sag ich mal, der Initiator der Stolpersteine, der hat ihn auch besucht, der hat letztlich, sag ich mal, auch die Verbindung in Rauterfehn und in Stolperstein mit Albrecht auf den Weg gebracht. Das war ich mit meiner Tochter und das waren Albrecht und Gerda. Und er sagte, selbst zu diesen Zeiten, wo andere in seinem hoch, sag ich mal, gesegneten Alter Angst hatten, dass sie vom Virus dann letztlich, sag ich mal, erwischt werden und nur noch wenige Monate haben, hatte, das ist mir egal. Ich möchte, sag ich mal, hier bei, ne, am Tag am 9. November, ich möchte hier vor Ort sein. Das gehört für mich dazu. Aber ich glaube, dass es tatsächlich vielleicht auch etwas ist, was gewachsen ist über, sag ich mal, den Zuspruch, den er insbesondere von den jungen Menschen hatte.
Ja, und dann war es ja eine fantastische Fügung, Gerd, dass es Gerda Denekas gibt und gab. Sie hat ja Albrecht und seine Schwester im Altenheim betreut und gepflegt und nach dem Tod von Albrechts Schwester dann Albrecht auch zu sich in die Wohnung genommen. Also da eine Wohngemeinschaft draus gemacht aus den beiden. Übrigens, weil er das Essen im Altenheim nicht so sehr liebte, haben die beiden sich zusammengetan. Also ja, und das war einfach eine fantastische Fügung. Ich habe oft gesagt, Gerda ist so zu seiner Managerin geworden. Einerseits hat sie ihn betreut und mit ihm zusammen gelebt, aber auch all die Termine, die er dann plötzlich hatte, die mussten ja koordiniert werden, die mussten abgestimmt werden. Und das hat alles Gerda übernommen. Und wenn ich jetzt so die ganzen Dinge in Leer hintereinander lege, dann kommt es mir manchmal so vor, als wenn er so von ja, Großveranstaltung zu Großveranstaltung gelebt hat oder sich ja immer wieder darauf vorbereitet und gefreut hat. Also wir haben ja oft gesagt, Mensch, jetzt wird er 100, jetzt wird er 101. Wie schafft dieser Mann diese ganzen Dinge? Und zum 100. war es eben dieser besondere Geburtstag, den er im Rathaus gefeiert hat. Und danach wurde dann der Film über ihn ja also es gab viele Filmsequenzen, die zusammengeschnitten wurden zu einem Film, der ja auch in den Kinos und in den Schulen gezeigt wird. Und das war ihm dann auch nochmal wichtig, dass er die Premiere dieses Films in Leer dann erlebt mit vielen Gästen. Das irgendwie habe ich so den Eindruck, darauf hat er noch gewartet. Und da gibt es noch eine ganz besondere Sache. Er hat sich immer gewünscht, dass das ehemalige Synagogengrundstück hier in Leer, also wo die Synagoge zerstört und abgebrannt wurde, da steht heute eine Tankstelle bzw. eine Autowerkstatt, die schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr genutzt wird. Und es war sein sehnlichster Wunsch, dass dieser Ort wieder irgendwie, wie war ihm egal, aber dass er irgendwie ehrwürdiger wieder inszeniert wird und eben nicht als Bauruine, also als ehemalige Werkstatt da vor sich hin trauert. Und das ist ein Prozess gewesen, den es mit dem heutigen Eigentümer hier gab. Und Albrecht hat immer wiederholt, ich hätte das gerne, dass sich dort was tut. Und kurz vor seinem 101. Geburtstag hat dann der heutige Eigentümer auch gesagt, alles klar, ich nehme mich der Sache an, ich werde dort etwas machen und ich werde auch das ehemalige wirkliche Synagogengrundstück der Stadt Leer verkaufen, sodass man das Grundstück dann auch entsprechend würdig gestalten kann. Und das war ihm, glaube ich, so, oder war für ihn das Letzte, was er noch erreichen wollte. Und nach dem Film und nachdem klar war, dass es mit dem Synagogengrundstück weitergeht, da konnte er, glaube ich, loslassen. Das war so die letzten 2-3 Wochen, wo er dann gesagt hat, so jetzt war's das und jetzt darf ich auch sterben.
Ich finde ja immer so Analysen ein bisschen schwierig, weil wir stecken.
Das ist Hobbypsychologie, ne?
Ja, nein, ich glaub dir das, weil du da einfach auch näher dran bist und diese Gespräche und auch diese Emotionen und das, diese Dinge ja auch etwas näher noch mitbekommst. Ich glaube, am Ende ist es sind es viele unterschiedliche Faktoren, die da zusammenkommen. Also die Tatsache, dass er in vielen Bereichen, ob das nun in Rauderfehn, in Leer oder auch bei uns in Wehner gewesen ist, auf Menschen gestoßen ist, die das auch als Anliegen für sich schon vorher entdeckt haben und mit denen er über diese Dinge dann auch sprechen konnte und die das in diesen Orten auch für sich vorangebracht haben. Dann in der Kombination, was Gerd gerade sagte, dass auch viele junge Leute im Schüleralter sich dafür schon interessieren. Das ist ja auch immer noch mal eine zusätzliche Motivation, dass man weiß, es geht auch weiter. Die Leute, die das jetzt entgegennehmen, mit denen ich jetzt spreche, die leben ja im Zweifel noch sehr lange. Und die nehmen das sehr lange für sich mit und die geben das vielleicht auch weiter. Und dann eben, ja, Gerda Denekas, ich glaube, das kann man gar nicht überschätzen. Die Wirkung, die Gerda in dieser Konstellation mit Albrecht gemeinsam entfaltet hat, eben auch genau immer zu gucken, wie viel geht noch. Ne, im Alter von 100 Jahren muss man ja auch ein bisschen auf sich achten. Da hat sie immer sehr gut hingeschaut, dass das auch funktioniert, ja. Dass er sich auch nicht übernimmt, sondern dass er mit seinen Kräften auch haushaltet. Das konnte man immer gut merken. Und ich glaube, diese Kombination ist es am Ende, die ihn so viel hat machen lassen, dass diese Dinge glücklich, sage ich mal, in sich zusammengefügt sind. Und was ich am Ende da so als Quintessenz immer am schönsten finde, ist, wir machen ja immer wieder den Sprung zurück zu dem, was ihm als Jugendlicher oder als Kind widerfahren ist. Und auch, Jonas, deine Ausgangsfrage, wenn er in die 60er Jahre, wenn er in den 70er Jahren hierher zurückgekommen wäre, wäre er denn auf diesen Resonanzraum gefallen? Hätte er denn solche Leute gefunden, die ihm diese Basis auch irgendwie ermöglicht hätten? Wahrscheinlich eher nicht, sondern das hat viele Jahrzehnte auch in der Erinnerungskultur, gerade auch hier in Ostfriesland, aber in ganz Westdeutschland, ja mit sich gebracht, dass diese Dinge erst nach einer bestimmten Zeit möglich wurden, weil ausreichend viele Leute sich damit auch beschäftigt haben und eben das vorangebracht haben. Das Schönste, finde ich, am Ende ist, und das sieht man in diesem Zusammenspiel, ist auch, die Menschlichkeit gewinnt am Ende immer. Ne? Also selbst wenn man das größte Sterben und die größten, unmenschlichsten Taten in dieser Zeit hat sehen müssen und Albrecht hat sie erleben müssen am eigenen Leib, zu einem späteren Zeitpunkt zu erleben, dass Menschen sich dieser Dinge annehmen, ob wir das nun sind als Bürgermeister oder die Ehrenamtlichen, die Engagierten in unseren Gemeinden, ob Albrecht das ist als jemand, der das erzählen kann aus eigener Anschauung, ob du das bist, der einen Podcast macht über diese Zeit, um zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Am Ende einen Zeitpunkt zu finden, wo Leute sich zusammentun, um, ja, wie soll ich das sagen, sich darüber zu unterhalten, sich auszutauschen, dass so etwas eben nicht wieder passieren darf. Und weil wir wissen, es ist passiert, es kann wieder passieren. Diese Kombination, sage ich mal, miterleben zu dürfen, das ist, finde ich, auch etwas, glaube ich, was Albrecht sehr gut mitbekommen hat, was er gespürt hat und wo er auch gemerkt hat, hier muss ich weitermachen, nach dem, was ich kann, nach der Kraft, die ich einsetzen kann, muss ich das unterstützen und befördern, weil es halt in die richtige Richtung geht.
Ich will noch einmal auf Gerda zurückkommen, ich möchte kurz sagen, Gerda war sein Engel, also sagenhaft. Ja. Und das ist natürlich schon ein Mensch gewesen, der einen dann auch durch schwierige oder ihn durch schwierige Zeiten getragen hat, weil, wie ihr beide das gesagt habt, ist das natürlich also, das muss auch alles organisiert werden, das muss eingeschätzt werden, aber wenn man dann manchmal dann auch von Gerda hörte, ne, dass sie dann ihn vielleicht, ne, sagt, Albrecht, machen wir im Halblang, dass er denn derjenige war, der gesagt hat, nee, ist aber wichtig, also es, das war schon, sag ich mal, toll, ne? wie die Zeiten dann auch für ihn sich so entwickelt haben. Aber ich will trotzdem, dann, sag ich mal, Jonas, du sprachst von den 60er Jahren. Wir sind ja nun diejenigen gewesen, die diese Ehrenbürger-Diskussion am Anfang hatten. Und man braucht gar nicht so weit zurückgehen, auch, sag ich mal, wie wir das diskutiert haben. Also das fängt ja immer mit Menschen an. Also Herbert Broich war jemand bei uns hier aus dem Gemeinderat, ein ganz engagierter Kommunalpolitiker über Jahrzehnte, der auch hier, wie wir den Gedenkstein hatten, die erste Einladung bei uns dann mit initiiert hat und der auch dann gesagt hat, Mensch, da müssen wir was machen. Aber was du dann ja hast, und so ist Politik ja nun mal auch, jemand, der so ein Leben geführt hat und da willst du ja keinen Mehrheitsbeschluss, sondern du möchtest ja einen einstimmigen Beschluss.
Genau.
Das sage ich so, wie das ist. Wir haben den 2016 gefasst.
Ja.
Das war nicht so, dass das einfach war. Ne? Es gab immer welche, ihr habt recht, aber muss ist deshalb ein Ehrenbürger werden? Ne? Also das ist schon so, dass wir, sag ich mal, reden da ja über einen Zeitraum, der noch keine 10 Jahre her ist oder vor 10 Jahren. Und, sag ich mal, in dieser Zeit ist ja so eine Diskussion geführt worden. Heute wird jeder, der im Rat gewesen ist, sagen, selbstverständlich war von Anfang an dabei. So war das aber nicht. Ne? Sondern da sind viele Gespräche geführt worden und wir haben auch den Beschluss dann auch ja so einstimmig auch gefasst. Aber auch da, sag ich mal, war auch eine gewisse Überzeugungsarbeit, die er dann aber auch aufgrund seiner eigenen Persönlichkeit einfach mit reingebracht hat, weil er halt nicht derjenige war, der irgendwie Vorwürfe irgendwie mit, sag ich mal, reingebracht hat, sondern der aufgrund seiner Art, wie er dann war, es dann einem schließlich auch leicht gemacht hat. Aber trotzdem ist das schon so gewesen, auch vor 10 Jahren ist das nicht so gewesen, dass man sagen konnte, das ist ein Selbstgänger. Und das ist, glaube ich, das, wo wir uns vielleicht manchmal auch zu sehr, sage ich mal, mit schwer tun. Man kann gerne unterschiedlicher Meinung sein, aber dass wir letztlich, so wie ich es gerade geschildert habe, sowas müssen wir dann auch alles super einvernehmlich machen oder was, vielleicht muss man das auch gar nicht. Ne? Vielleicht darf man das auch, sag ich mal, anders aushalten, aber wenn man mit so einem Anspruch daran geht, dann ist das auch gar nicht so ganz einfach. Heute bin ich davon überzeugt, wir haben nach wie vor, sag ich mal, Gedankengut, die auch so solche Sachen machen würden, wie mit dem Beschmieren der Steine. Also nach wie vor haben wir ein, zwei Fälle in Rauderfehn, wo irgendwelche Hakenkreuze auftauchen, ne, wo der Staatsschutz dann wieder ermittelt. Das ist nach wie vor so. Trotzdem glaube ich schon, dass wir eine deutlich breitere Basis haben, die von Menschen, die auch viel früher sagen wird, bis hier noch nicht weiter. Und das auch dank Albrecht.
Diese Diskussion erleben wir in anderer Form bei uns auch immer mal wieder. Wir haben ja nun die Begegnungsstätte für das jüdische Leben im letzten Jahr hier eröffnet bei uns. Und das haben wir an verschiedener Stelle immer mal wieder, dass Leute sagen, war das denn wirklich nötig? Brauchen wir das unbedingt? Ne? Also gerade in den sogenannten sozialen Medien tauchen diese Fragen immer wieder auf, insbesondere dann auch, wenn man dann die eingesetzten Mittel, die wir dort investiert haben, ins Verhältnis setzt zu einem Schlagloch in der Straße oder irgendeinem Gehweg, der mal repariert werden müsste. Das ist tatsächlich so, wie Gerd sagt, dass also die Leute, wenn sie auch nicht aktiv jetzt sich dagegen behaupten, aber dass sie schon in Zweifel ziehen, ist denn Erinnerungskultur wirklich notwendig? Kann man das nicht auch auf kleinerer Flamme irgendwie alles machen? Muss man da wirklich so viel Geld oder so viel Energie reinstecken? Ist das wirklich so wichtig? Das ist tatsächlich etwas, was wir hier vor Ort auch erleben. Und da bin ich ganz froh, dass wir, auch wenn Albrecht leider ja nicht mehr lebt, aber nichtsdestotrotz ihn da auch als nicht moralische, aber als menschliche Instanz haben, wo wir uns darauf berufen können und sagen, so etwas würdet ihr jemandem wie Albrecht ja wohl nicht ins Gesicht sagen. Und ich glaube, da schämen sich die Leute dann, die solche Fragen stellen, schon noch ausreichend, weil so allgemein und global kann man diese Frage immer stellen. Aber wenn man es mit jemandem zu tun hat, der selber in Auschwitz war, ne, oder der selber einen Todesmarsch erlebt hat, ne, ich glaube, dann kriegt das eine ganz andere Dimension. Das machen wir uns, glaube ich, insgesamt zu wenig klar und das müssen wir noch stärker nach außen tragen, dass das eben nichts ist, was irgendwie abstrakt mal irgendwann, irgendwo, irgendwie passiert ist, sondern dass es ganz konkrete Menschen gab, die anderen Menschen sowas angetan haben. Auch hier bei uns in Rauderfehn, in Leer oder eben in Wehna. Und ja, nun ist Albrecht leider nicht mehr da, aber das hat er immer sehr gut erzählen können, aber ohne sich moralisch zu überhöhen oder so, sondern wirklich einfach nur aus dem, was er erlebt hat. Sein Buch bringt das ja auch sehr anschaulich rüber. Und das ist sicherlich etwas, was uns fehlen wird.
Wenn ich euch so zuhöre, dann glaube ich, dass ihr als Kommunalpolitiker da wirklich an vorderster Front der Erinnerungskultur steht. Also Erinnerungskultur, davon bin ich felsenfest überzeugt, findet nicht irgendwo im Deutschen Historischen Museum unbedingt statt oder im Haus der Geschichte bei uns jetzt in Nordrhein-Westfalen in Bonn oder in Hannover, sondern vor Ort in den Kommunen. Und ich finde es großartig, dass ihr da so engagiert seid. Ihr habt schon beschrieben, welche Strukturen ihr vor Ort geschaffen habt. Mich würde interessieren, wie ihr gedenkt, das lebendig zu halten. Also, dass es eben nicht nur eine ferne Erinnerung oder eine Geschichte bleibt, sondern dass die Menschen ins Gespräch kommen. Ich fand interessant, was Gerd und Heiko gesagt haben. Einmal, dass es eben nicht selbstverständlich war, einen Mehrheitsbeschluss zu finden, um selbst so jemanden wie Albrecht zum Ehrenbürger zu machen, dass man da ins Gespräch gehen musste und Überzeugungsarbeit leisten musste. Auf der anderen Seite, dass es auch heute noch unter diesem großen Einfluss von Albrecht in Wehna und anderswo Menschen gibt, die sagen, wofür brauchen wir den ganzen Bums? Ja, also ist doch alles Vergangenheit, Sand drüber und ist gut. Also was glaubt ihr, wie schaffen wir das jetzt, ohne Zeitzeugen Erinnerungskultur lebendig zu halten?
Das haben wir Albrecht immer gefragt. Wie schaffen wir das, wenn du mal nicht mehr da bist? Und dann hat er gesagt, dann müsst ihr das erzählen. Ich erzähle euch das jetzt einmal. Ihr müsst es einmal verstehen, was ich meine und was ich erlebt habe. Auch wenn man das, glaube ich, gar nicht verstehen kann und nicht nachvollziehen kann, was er erlebt hat. Aber da war es ihm wichtig, dann müsst ihr das erzählen. Und ich bin heute sehr froh, dass es diesen Film gibt und dass es dieses Buch gibt. Den Machern bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich hoffe, dass die beiden Dinge auch immer wieder gezeigt bzw. gelesen werden, sodass sich das Ganze hält. In Leer werden wir das ehemalige Gelände der Synagoge herrichten. Und Gerd und Heiko haben es ja gerade erzählt, auch bei uns im Rat gab es die eine oder andere Stimme, muss das sein, muss das kommunales Geld sein? Und dann habe ich immer sagen können, macht euch da mal keine Sorgen, denn viele Leeraner Bürger, wohlhabende Bürger und auch normale Bürger oder Stiftungen haben mir in vielen Gesprächen angeboten, egal was ihr da vorhabt, das Projekt ist finanziert. Das braucht gar kein kommunales Geld sein. Ich bin da sehr dankbar drüber, dass die Gesellschaft in Leer durch das Wirken auch von Albrecht es verstanden hat, dass man da eine Erinnerungskultur aufbauen muss. Und wir werden jetzt einige Monate warten müssen, weil mit dem Abriss der Werkstatt auf dem Gelände natürlich dann erstmal der Denkmalschutz dort recherchiert, was ist da noch im Boden, was ist erhaltenswert, was kann man rekonstruieren, was muss einfach nur überdeckt bleiben. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und dann haben wir vor, einen Prozess zu starten, den wir nicht als Verwaltung vorgeben oder irgendwie schon vorgedacht haben, sondern das soll ein bürgerlicher Prozess sein, wo die Leeranerinnen und Leeraner dann sagen, wir hätten gerne das und das auf der Fläche dargestellt. Und dabei ist nicht wichtig, ob da nachher eine Stele auf dem Grundstück steht oder ob da eine Bank oder ein Baum steht, sondern es ist wichtig, dass wir uns mit dem Thema weiter beschäftigen. Das ist uns allen klar. Also wir werden das, wie auch immer, das weiß ich noch nicht genau, wie das funktioniert, da wollen wir uns auch Zeit mitlassen, aber wir werden den Prozess als wichtigen Prozess ansehen, viel wichtiger als das, was dann nachher auf dem Grundstück ist. So versuchen wir das dann, ja, das Vermächtnis von Albrecht am Leben zu erhalten.
Also ich glaube, es ist schon so, man braucht eine Anzahl an Menschen, die davon überzeugt ist, dass das unbedingt notwendig ist.
Ja.
Und ob die Ressourcen an Manpower und an Geld, nun, aus der Gesellschaft kommen oder auch aus dem städtischen Haushalt, das spielt dann eine sekundäre Rolle. Aber es braucht ausreichend Menschen, die verstanden haben, dass man, wenn man die Dinge vergisst, die damals passiert sind, dass es eine absehbare Zeit nur dauert, bis das wieder passiert. Das ist in der Geschichte der Menschheit immer schon so gewesen. Du befasst dich da so intensiv mit wie keiner von uns jetzt gerade im Gespräch, Jonas. Du kennst die ganzen Mechanismen, die dahinterstehen. Wir haben die hier bei uns in Vena recherchiert für die Stadt Vena in unserer Begegnungsstätte. Ich bin ja nur auch von Hause aus Historiker und habe mich da auch ganz intensiv mit befasst. Und es ist erschreckend, erschreckend wirklich, in welcher kurzen Zeitfrist in einer kleinen Provinzstadt wie Vena, die damals 7.000 und ein paar Einwohner hatte, diese Haltung, diese Menschenverachtung innerhalb von Monaten sich Bahn gegriffen hat. Und das wird in Rauderfehn und in Leer und in vielen anderen kleineren und auch größeren Städten in Deutschland nicht viel anders gewesen sein. Die große Erinnerungskultur, die wir so aus der Schule kennen oder die wir auch von großen Filmen meinetwegen kennen, beschäftigt sich in der Regel eben mit den ganz großen Zusammenhängen oder mit großen Ereignissen, mit Bücherverbrennungen oder dem Holocaust als solchen, mit Konzentrationslagern. Aber das ist ja das Ende dieser Entwicklung. Und wo das anfing, zu Beginn der 30er Jahre, was du ja auch in deinem Podcast schilderst, auch in kleinen Ortschaften, kleinen Städten, wie von denen, wo wir jetzt Bürgermeister sind, das ist alles nur ein Menschenleben her. Und das ist eben das Wichtige, den Menschen das immer wieder in Erinnerung zu rufen und auch nicht müde zu werden. Das ist ja die große Gefahr, dass man müde wird. Dass man nicht müde wird. Und da ist Albrecht wirklich ein Beispiel, wo wir uns mehr als nur eine große Scheibe von abschneiden können. Der ist auch mit 102 nicht müde geworden. Und das muss für uns der Ansporn sein, ob das nun die Errichtung einer Gedenkstätte bei euch in Leer auf dem Synagogengrundstück ist oder jetzt eine Begegnungsstätte bei uns oder die Benennung einer Schule in Rauderfehn. All das sind Dinge, die ja nur deswegen zustande kommen, weil Menschen das wollen, weil das beschlossen wird in einem Gemeinderat oder ne, weil Grundstückseigentümer sich da auf den Weg machen oder wie auch immer. Und das müssen wir immer wieder voranbringen, da müssen wir immer wieder die Werbetrommel ist das falsche Wort, aber das müssen wir immer wieder diskutieren, das müssen wir immer wieder den Menschen ins Gedächtnis rufen, so anstrengend das auch ist. Und auch wenn die Zeiten da im Moment nicht so gut für sind, die Leute das nicht so gerne hören möchten, dürfen wir trotzdem nicht müde werden. Weil wenn wir müde werden, dann wird das Thema irgendwann tatsächlich in Vergessenheit geraten. Und dann, ja, diese Zeit möchte ich mir nicht ausmalen.
Ich mache es mir da etwas einfacher. Auf der einen Seite ist es so, mit Aktionen oder auch, sage ich mal, wir haben hier einen Wald für ihn angepflanzt und wollen auch andere Sachen machen. Da hast du auf der einen Seite immer den Eindruck, es ist nicht genug. Aber wenn ich dann wieder, sag ich mal, auf sein Motto zurückkomme, wenn der Mensch ein Mensch ist, dann sage ich, das ist genug. Mhm. Und wenn das für jeden gilt, dann wird es auch tatsächlich so wieder nicht passieren. Also von daher, beides ist richtig. Ne? Man muss die Erinnerungskultur immer, sag ich mal, auch wieder leben. Man muss da auch mal wieder eine Aktion machen. Man muss vielleicht, sag ich mal, auch mal einen Ort wiederfinden, herrichten, wo man das dann macht. Aber bei dem anderen, das ist mir persönlich nicht weniger wichtig, dass, sage ich mal, das auch immer wieder deutlich ist, wenn der Mensch ein Mensch ist, sage ich mal, das ist meine Religion, das von jemandem, der sowas, sage ich mal, erlebt hat, wenn der das sagen kann und leben kann, dann muss es, sage ich mal, so ein kleines Licht, wie ich es bin, bei so einem normalen Leben, egal wie schwierig die Situation für mich dann manchmal auch sein mag oder so, genauso leben können. Und da ist ein großes Vorbild.
Ich würde sagen, das ist ein sehr angemessenes Schlusswort. Klaus-Peter, Heiko, Gerd, vielen Dank für das offene Gespräch. Und Ich wünsche euch viel Erfolg beim Gestalten eurer Erinnerungskultur vor Ort.
Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank.
Wir waren ja deutsche Bürger. Wir wurden ja nur verfolgt wegen unserer Religion. Mhm. Und auf so einem Dorf wie Rauderfehn, damals, jeder hat sich gekannt. Das war dann ein kleiner Bewohner. Mhm. Und da wurde immer bei uns, oder wenn jemand mit meinem Vater irgendwie Geschäft tun wollte und sich nicht ausgekannt hat, da wurde nicht gesagt, wo wohnt Alfred Weinberg? Nee, da wurde immer gesagt,
Alfred ist sein Glaube. Papa gewesen, oder?
Der, wo wohnt der Jöd? Hm. Immer der Jöd war. Hm. Antisemitismus. Obwohl wir genau solche Menschen waren wie unsere Nachbarn mit zwei Händen und zwei Füßen. Mhm. Wenn die ihre Feiertage hatten, die Protestanten oder die Katholen oder Bibelforscher, wie sie sich damals genannt haben, das war einfach perfekt, da wurde gar nicht drüber geredet.
Das, was ihr gerade gehört habt, das war die Stimme von Albrecht Weinberg bei einem seiner letzten Auftritte im Podcast Kurz erklärt der Stadtverwaltung Leer, Weihnachten 2025. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ich den Ausschnitt benutzen durfte. Wenn ihr mehr über Albrecht, sein Leben, sein Wirken wissen wollt, dann, wie gesagt, lest seine Biografie. Ihr habt auch die Möglichkeit, demnächst einen Dokumentarfilm über sein Leben, vor allem über sein Engagement in der Erinnerungsarbeit, zu sehen. Der Film heißt Albrecht Weinberg. Es ist immer in meinem Kopf. Und derzeit gibt es auch öffentliche Filmvorführungen, bei denen Gerda Denekas dabei ist und zum Gespräch einlädt. Den Link zum Film packe ich in die Shownotes, genauso wie den Link zu einem Interview, das Gerda Denekas kürzlich der Jüdischen Allgemeinen gegeben hat. Dort wird sie zum Beispiel auch gefragt, warum sie sich jetzt nicht zur Ruhe setzt und immer noch weiter in der Erinnerungsarbeit tätig sein will. Und da sagt sie, ich mache das, weil es mir ein Bedürfnis ist. Albrecht hat so viele Jahre und mit so viel Enthusiasmus gegen das Vergessen gekämpft, geredet, geredet und geredet. Albrecht ist zwar nicht mehr da, aber ich kann nicht sagen, es muss mal gut sein. Ich kann keinen Schlussstrich unter die Geschichte ziehen, so wie manche es sich wünschen. Man muss die Erinnerung an das Unrecht der NS-Zeit immer wieder wachrütteln. Es verschwindet ja nicht, nur weil die Überlebenden immer weniger werden. Hier in Leer wird Albrecht nie weg sein. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Er hat so viel hinterlassen, dass weitergeführt werden muss. Es gibt ein Albrecht-Weinberg-Gymnasium in seinem Geburtsort Rauderfehn, ein Albrecht-Weinberg-Hain und auch eine würdige Gedenkstätte an die zerstörte Synagoge in Leer, für die er sich so eingesetzt hat, wird es geben. Das ist meine nächste große Aufgabe. Schon dieser kurze Auszug aus dem Interview mit Gerda Denekas in der Jüdischen Allgemeinen zeigt, glaube ich, was für eine beeindruckende Frau sie ist, und ich glaube, mit ihr wird noch zu rechnen sein in Zukunft. Ich wünsche ihr viel Erfolg. Und damit kommen wir jetzt zum Ende der Folge. Von Gerda Denekas weiß ich übrigens auch, was die Lieblingsmusik von Albrecht Weinberg war, und ich hätte jetzt sehr gerne die Folge geschlossen mit einer Version von Jerusalem of Gold oder mit einem Song von Frank Sinatra, aber das geht leider aus lizenztechnischen Gründen nicht. Deswegen müsst ihr euch das dann gleich selber anmachen, entweder bei einem Musikanbieter eurer Wahl oder direkt auf Platte oder CD. Statt Musik gebe ich deshalb noch einmal Albrecht Weinberg das Wort. Der hat nämlich einmal gesagt, macht nicht die gleichen Fehler, macht den Mund auf.